In der Bibel hat der Vater aus dem Himmel gesprochen und manche sagten, es donnerte. Und ich hatte gerade den Eindruck, dass es hier gedonnert hätte, aber das war es doch nicht. Es war das Mikrofon. Es ist immer schön, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Also das kannst du an Andreas weitergeben. Ich bin dem Herrn sehr dankbar für das, was er hier in dieser Stadt macht. Und das ist eine Stadt weniger, die wir in Aussicht nehmen müssen. Es gibt einige Städte in der Gegend, die, sagen wir, 20.000 Menschen haben, die aber kein Zeugnis haben, kein biblisches. Und ich hoffe, ihr schaut auch in eure Gegend hinaus und seht, wo ist das Evangelium noch nicht, wo wird nicht das Wort verkündet. Und betet dafür, vielleicht dauert es Jahre, aber vielleicht gibt der Herr dann, dass wir, ihr und wir, dazu beitragen können, dass neue Gemeinde gegründet wird, hier und dort. Ja, wenn ich sagen würde, wer weiß, was heute ist, würde man sagen Sonntag. Was ist es aber noch? Heute ist, ja, Volkstrauertag, ein Feiertag und ein besonderer Feiertag. An manchen Feiertagen wird es gefeiert und heute wird es in Stille gefeiert, zumindest nach der Theorie. Unser Nachbar hat seine Säge rausgeholt. Ich weiß nicht, ob er Feuerholz, Brennholz geschnitten hat, aber offensichtlich hat er vergessen oder nicht gewusst, dass man eigentlich an diesem Tag das nicht tun dürfte. Aber er ist ein netter Kerl, mit dem komme ich schon klar. Und ja, Volkstrauertag. Als ich vor zwei Wochen ein bisschen nach vorne geschaut habe, wir machen eine Serie in unserer Gemeinde in Magdeburg zum Römerbrief, habe ich gesehen, dass demnächst die Worte in der Bibel stehen, weint mit den Weinenden. Und ich möchte, dass wir diese Worte und ein paar andere Worte dazu betrachten. Ich möchte euch ein bisschen Hintergrundinformation geben zum Römerbrief. Hoffentlich wisst ihr das, aber sagen wir, ihr würdet das nicht wissen. Die ersten 11 Kapitel haben damit zu tun, wie man die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Gott verlangt Gerechtigkeit, aber der Mensch ist nicht imstande, ihm die Gerechtigkeit zu geben, die er verlangt. Denn er verlangt vollkommene Gerechtigkeit. Und wer hat diese? Nur er. Und das heißt, wir müssen die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Und wir bekommen die geschenkt durch den Glauben an Jesus Christus. Aber der Herr möchte uns nicht nur diese Gerechtigkeit gut schreiben, überweisen quasi auf unser Konto. Er nimmt in Tausch dagegen unsere großen Schulden und tilgt sie auch. Er möchte aber auch, dass wir ein gerechtes Leben führen. Und die letzten Kapitel, Kapitel 12 bis 16, erzählen der Gemeinde, erzählen Christen, wie das aussieht, wenn sie nach Gottes Maßstäben leben. Und wenn ich Römer 12, die ersten beiden Verse, lese, da steht: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Aber merkt die Worte, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Gott möchte nicht nur unser Leben verändern, er möchte auch unser Denken verändern. Und wenn wir verwandelte Menschen sind, wird er unser Denken Stück für Stück erneuern. Und diese Verse, die ich heute auslege, gehören dazu, wie es aussieht, wenn Gott unser Denken auf den Kopf stellt. Lasst uns jetzt Römer 12, die Verse 15 und 16 lesen. Ja, die sind übrigens auch in eurem Faltblatt aus der Schlachte-Übersetzung. Römer 12, 15 und 16. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch selbst nicht für klug. Okay, obwohl es Volkstrauertag ist und obwohl ich vorhabe, die Worte weint mit den Weinenden auszulegen, möchte ich aber mit den anderen Worten beginnen. Freut euch mit den Fröhlichen. Nun, vielleicht denkt man, ja, ich soll anders denken als die anderen Menschen, als die Welt. Sie freuen sich, also wäre es angebracht, wenn ich mich nicht freue. Okay? Ich lasse mich verwandeln. Ich lasse mich anders werden lassen. Aber nein, das ist nicht das, was gemeint ist. Wisst ihr, ja, es gibt natürlich die Situation, wo wir uns mit anderen Menschen freuen, wenn wir zum Beispiel bei einem Fußballspiel sind und ein Tor fällt. Und alle jubeln, dann fällt es uns meistens leicht mitzujubeln. Es sei denn, die anderen haben alle eine Farbe und ich habe die andere. Und dann missgönne ich ihnen dieses Tor. Was könnte einen Menschen daran verhindern, sich zu freuen mit den Fröhlichen? Ja, nicht nur, weil du der anderen Mannschaft gehörst, aber weil du Sünder bist, weil wir Sünder sind. Eben weil wir eine sündige Natur haben, freuen wir uns nicht immer, wenn andere Menschen sich freuen. Und ich möchte, dass wir uns ein bisschen dazu uns Gedanken machen, warum das der Fall ist. Ich fange mit einem Wort an, das heißt Neid. Nicht auf Englisch, das Gegenteil von Day, nein. Neid, N-E-I-D, Neid. Nun, Neid ist ein bisschen anders nur als Habsucht. Also wenn du habsüchtig bist, dann willst du das haben, was einem anderen gehört. Aber wenn du neidisch bist, möchtest du nicht, dass die anderen das haben. Wenn du das nicht haben kannst, dann willst du auch nicht, dass sie es haben. Das ist Neid. Ein anderes Wort, das dazu gehört, eine andere Erklärung, warum wir uns nicht freuen mit den Fröhlichen, ist Missgunst, Missmut, Übelnehmen. Und das ist fleischlich, das ist sündhaft. Eigentlich müssten wir uns freuen, wenn es den anderen gut geht. Aber weil unser Herz so böse ist, können wir uns nicht einmal freuen, wenn der andere sich freut. Das kommt so oft vor. Aber wenn du dich mit den Fröhlichen freust, wie sieht das aus? Was hat das zu bedeuten? Ich tue das, weil es ihm gut geht. in welchen Hinsichten? Sagen wir bei der Arbeit zum Beispiel, wenn er befördert wird, er bekommt eine Beförderung und du bekommst sie nicht. Du hast gehofft, du würdest eine neue Arbeit bekommen oder eine neue Stellung. Und du bekommst sie nicht. Ein anderer bekommt sie. Ja, damit verknüpft ist ein bisschen Ansehen, hoffentlich auch eine Gehaltserhöhung. Und du bist darüber alles andere als fröhlich. Du freust dich nicht. Warum? Es geht ihm doch gut. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es uns gut geht, aber nicht unbedingt dem anderen. Wie sieht es, was hat es sonst zu bedeuten? Es bedeutet, ich tue es, wenn ich ihn auch nicht mag. Wenn du diesem Gebot gehorsam leisten möchtest, dann müsstest du dich freuen, wenn auch derjenige, den du nicht magst, fröhlich ist. Ja, warum magst du ihn nicht? Ach, er ist immer gut drauf. Mann, da habe ich die Nase voll davon. Oder der meckert ja immer nur herum. Er findet ja immer ein Haar in der Suppe. Oder was auch immer. Er sieht schön aus, ich nicht. Also ich mag ihn nicht. Was auch immer. Aber wisst ihr was? Gott hat nicht gesagt, freut euch mit denen, die ihr mögt, wenn sie sich freuen. Sondern freut euch mit den Fröhlichen. Ich tue es auch, wenn ich leer ausgehe. Er fliegt in Urlaub. Ich bleibe zu Hause. Sie heiratet. Ich wollte ja immer heiraten. Es gelingt ihm alles. Er bekommt Kinder, wir bekommen keine. Und solche Dinge. Also auch wenn ich scheinbar leer ausgehe, müsste ich mich mit den Fröhlichen freuen. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ich sage, das ist Gottes Wille für uns. Wenn Gott uns verwandelt, wenn er unser Denken erneuert, wird es so sein. Wenn es ihm gut geht, wenn ich ihn auch nicht mag, wenn ich leer ausgehe, auch wenn er mich ärgert, verletzt, auf die Palme bringt oder sogar verfolgt. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Denkt an das Mädchen, das von zu Hause verschleppt wurde von den Assyrern. Und sie war bei Naaman, eigentlich bei seiner Frau. Naaman wurde krank, es ging ihm nicht gut. Und was sagte dieses Mädchen aus Israel? Oh, ich wünschte, mein Herr wäre bei dem Propheten in Israel, dem würde es dann gut gehen. Man hätte vielleicht von diesem Mädel gedacht oder erwartet, hey, sie haben mich von meinen Eltern weggenommen. Meine Eltern leben vielleicht nicht einmal. Aber nein, diesen Groll hatte sie nicht in ihrem Herzen. Und ich denke, sie hat sich auch gefreut, als ihr Meister dann gesund nach Hause kam. Nicht nur gesund im Körper, sondern auch in der Seele, im Herzen. Und vielleicht hat ihr Zeugnis dazu beigetragen, obwohl die Bibel uns das nicht sagt. Es heißt also, ich tue es, wenn er mich schon ärgert, verletzt oder verfolgt. Und es heißt auch, ich denke, dass es das heißen müsste, ich stelle mich darauf ein, dies zu tun, auch bevor ich die Möglichkeit dazu bekomme. Weil, wisst ihr, wenn es ihm auf einmal gut geht und ich nicht darauf vorbereitet bin, werde ich nicht so reagieren. Ich müsste jetzt schon mich darauf vorbereiten. Ich wünschte, es würde ihm gut gehen. Damit, wenn es ihm gut geht, ich mich freuen kann. Es ist ähnlich wie Vergebung. Wenn Menschen sich gegen uns versündigen, dann haben wir nicht immer die Möglichkeit, ihnen das zu vergeben. Vielleicht jahrelang nicht. Aber wenn wir sie endlich sehen und Gott hat in ihrem Herzen gewirkt und sie kommen zu uns und sie sagen, würdest du es in deinem Herzen finden, mir zu vergeben? Und wir noch nicht an dieser Stelle sind, dann fällt es uns schon schwer, die Vergebung auszusprechen. Vielleicht, das ist mir gerade eingefallen, aber habt ihr denn schon die Geschichte von Khoi Thanh Boom gelesen? Und wie kurz nach dem Krieg ein Mann gehört hat, als sie erklärt hat, was es für Gräueltaten und so weiter gegeben hat im Gefängnis. Und sie hat ihn wiedererkannt, es war einer ihrer Verfolger. Und er bat sie um Vergebung. Und das fiel ihr schwer, so frisch nach der Tat. Sie hat es ihm aber ausgesprochen. Was wäre das Gegenteil? Es würde euch vielleicht überraschen, dass das Gegenteil von Freude ist Freude. Ich möchte aber erklären, Schadenfreude. Okay, Schadenfreude. Das Gegenteil von guter Freude ist Schadenfreude. Schadenfreude freut sich, wenn man fällt. Ich denke, wir hatten ein Beispiel da in der Einleitung, vielleicht in der Schrift, die wir gelesen haben. Aber auf jeden Fall, Schadenfreude ist froh darüber, wenn der andere auf die Nase fällt oder schlimmer noch. Und das Problem mit Schadenfreude ist, sie hat den falschen Anlass, denn es geht dem anderen schlecht, nicht gut, und auch den falschen Zeitpunkt. Denn er freut sich, aber nicht zur richtigen Zeit. Schadenfreude bringt dich selbst zum Fall. In Sprüche 24, mal schauen, ob ich das jetzt hier vor Augen habe. Ich könnte natürlich in meiner Bibel nachschlagen, aber wenn ich ein paar Sekunden nehme, genau, dann muss ich das nicht alles aufschlagen. Sprüche 24, ich lese ab Vers 17. Freue dich nicht über den Fall deines Feindes. Und wenn er strauchelt, so frohlocke dein Herz nicht, damit nicht der Herr es sieht und es ihm missfällt und er seinen Zorn abwendet von ihm. Na gut, wenn ich will, dass es dem anderen gut geht, würde ich vielleicht gerne den Zorn von ihm ablenken. Aber nein, ihr versteht, was der Herr meint. Freut ihr euch über den Fall deines Feindes, dann könnte der Herr sagen, hey, das gefällt mir nicht und das ist fleischlich, was du da machst. Und dann züchtigt er dich, er straft dich anstatt den anderen oder des anderen. In Sprüche 17, Vers 5, wer über den Armen spottet, der lästert seinen Schöpfer. Wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Weil es der Herr ist, der arm oder reich macht, fordern wir den Herrn heraus, der ihn gemacht hat. In Prediger heißt es, Reiche und Arme begegnen einander, der Herr hat sie alle gemacht. Wisst ihr was? In Gottes gutem Plan hat er sich dafür entschieden, dass manche reich sind und andere arm. Das war sein Plan. Es ist ein guter Plan. Denkt an Lazarus in Lukas 16. So viel Segen kommt von diesem armen Menschen. Also Gott hatte seine guten Gründe dafür, warum ein Lazarus am Tor des reichen Mannes gelegen hat. Und wenn wir über so einen spotten, dann fordern wir Gott heraus, dass er sich mit uns auseinandersetzt. Ein wahrer Gerechter, und ich denke, in der Bibel gibt es kaum einen, der so gerecht war wie Hiob, sagte in Kapitel 31, ab Vers 29, habe ich mich gefreut über den Sturz meines Feindes und mich ergötzt daran, wenn ihn ein Unglück traf? Nein, ich habe meine Zunge nie hergegeben zum Sündigen, dass ich mit einem Fluch sein Leben gefordert hätte. Haben meine Hausgenossen nicht oft gesagt, wer wäre nicht von seinem Fleisch satt geworden? Hiob speiste viele Menschen, war ein Weggefährter oder wie heißt es, Wandersmann vorbeigekommen, durfte er bei Hiob übernachten. Hiob sagte, ich erlaube mir diese Sünde nicht. In Obadja, in dem ersten Kapitel, setzt Gott sich mit Edom auseinander. Übrigens, er setzt sich mit allen Völkern rings um Israel auseinander. Jetzt denke ich an Hesekiel, an Ammon und Moab und Edom. Also ich gehe aus der falschen Richtung, aus eurer Perspektive. Ammon, Moab, Edom, Philisterland, Gaza. Und dann Tyrus und Sidon. Und hier in Obadja heißt es in Vers 12, du, gemeint ist Land Edom, du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders. Und der Bruder ist Jakob. Okay. Bruder Jakob? Okay. Es ist es wirklich, Israel. Am Tag seines Unheils und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs und nicht dein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Du sollst auch nicht zum Tor meines Volkes einziehen am Tag ihres Unglücks. Und auch nicht dich weiden an seinem Unheil, an seinem Schicksalstag. Noch deine Hand ausstrecken nach seinem Hab und Gut am Tag seines Unglücks. Ich weiß nicht, wie informiert ihr seid, aber jüngst gab es einen Übergriff auf Israel. Und gestern habe ich einen Bericht aus erster Person gehört. Die Frau erzählte, es waren nicht die Soldaten. Ja, sie kamen durch und gingen weiter. Aber viele Menschen zogen ihnen nach und haben dann geplündert und haben genommen, was sie nur konnten. Aus dieser Perspektive heißt es, das wäre falsch. Das wäre zu tun falsch. Schadenfreude ist das Gegenteil von der richtigen Freude. Ja, aber sagt man vielleicht, das ist so schwer, ich weiß nicht, ob ich das vollbringe. Wie soll ich das tun können? Ich möchte euch ein paar Stichpunkte geben. Habt ihr vielleicht den Befehl gehört, liebt euren Nächsten wie dich selbst? Im Alten Testament hieß es, Israel sollte ihren Nächsten lieben und ihn nicht hassen in ihrem Herzen. Manchmal denken wir, das Alte Testament hat ja nur mit Satzungen zu tun und befasst sich vielleicht nicht mit dem Herzen. Nein, das ist falsch. Gott setzt sich auch in den 10 Geboten damit auseinander. Wir dürfen nicht begehren in dem 10. Gebot. Also das Herz ist nicht erst mit der Bergpredigt. Davon ist nicht erst dann die Erwähnung. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wisst ihr, die Liebe, die Agape-Liebe, ist eine entschiedene, entschlossene Liebe. Die ist nicht Gefühlsdüselei, sie ist eine Willensentscheidung. Und das heißt, liebt eure Feinde nicht, weil sie lieb sind, nicht, weil du große Gefühle für sie hast, sondern liebe sie, weil das zu tun richtig ist und du aus Gehorsam Gott gegenüber entscheidest dich dazu. Gott hat sich für dich entschieden, er liebt dich mit Agape-Liebe, nicht weil du so schön bist. Auch Israel wurde von ihm nicht deshalb auserwählt, weil das Land oder das Volk so begehrenswert war. Das war das geringste und manchmal sehr heißstarrigste unter den Völkern. Juda hat es weit schlimmer getrieben als ihre Schwester. Aholibama hat es weiter getrieben als Oliba oder wie auch immer sie heißt. Diese beiden Namen sind einander ähnlich. Aber die Schwester Samarien, sie betete Götzen an, aber Juda hat nicht aus ihrem Beispiel gelernt und trieb es noch weiter. Wenn die ältere Schwester, sagen wir, eine Dirne war, macht es Juda noch schlimmer, denn Juda verlangte keinen Preis, hat sich verkauft, nicht Geld bekommen, also schlimm ist das. Aber Gott liebte dieses Volk trotzdem. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Glaube, dass der Herr weiß, was gut ist, was am besten ist. Er wird dir nicht sagen, tue etwas, wenn es für dich schlecht ist. Handele wie er auch. In Matthäus steht, in Kapitel 5, dass Gott, euer Vater im Himmel, der schenkt Regen auf die Gottlosen und auf die Gottesfürchtigen. Liebe die Menschen, suche ihr Bestes nicht, weil sie gut sind, sondern weil Gott es auch tut. Denn wir wissen, dass die Güte Gottes einen Menschen zu Buße führen kann. Und das sollte auch das sein, wonach wir bestrebt sind. Wir wollen sehen, dass Menschen errettet werden. Gott hat auch kein Wohlgefallen an dem Tod des Ungerechten, sondern dass derjenige sich umkehrt. Verlasse dich also auf die Gnade und bete darum, dass Gott dir hilft, diesem Gebot Folge zu leisten. Freut euch mit denen, die sich freuen, mit den Fröhlichen. Und dann überspringe ich das mit Weinen und fokusse auf Römer 12, Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch selbst nicht für klug. Nach diesem Vers heißt es, Hohes darf ich nicht einmal in Aussicht nehmen oder halten. Ich will nicht hoch hinaus. Ich will nicht zu der oberen Schicht gehören. Ich halte Reichtum nicht in Aussicht. Ich halte Ansehen und Titeln auch nicht in Ansicht. Reichtum hat mit der Lust der Augen, mit der Lust der Augen zu tun. Also 1. Johannes 2 redet von Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hoffart des Lebens. Und Fleischeslust ist eigentlich die Begierde, woran wir meistens denken. Aber die Lust der Augen ist Habsucht, ist ein Verlangen danach, viele Dinge zu haben. Aber hier, ich halte Reichtum nicht in Aussicht, und dann Hoffart des Lebens hat mit Stolz zu tun. Und es ist nicht verkehrt, ich bin froh über meinen Bruder, der ein Doktor ist. Und wenn irgendjemand sonst hier einen Doktortitel hat oder Professor Doktor ist, wir sind dankbar natürlich für Menschen, die gebildet sind. Nicht eingebildet, aber gebildet, okay? Aber was ist der Grund, warum man diesen Titel haben möchte? Hohes sollen wir nicht in Aussicht halten. Es ist nicht das Lob der Menschen oder die Anerkennung der Menschen, die uns sehr, so sehr gefallen soll, sondern einfach, wie kann ich meinem Herrn besser dienen? Diene ich ihm besser, wenn ich einen Doktortitel habe? Gut, dann knie ich mich da rein und weiß vielleicht mehr, womit ich anderen helfen kann. Aber, und das wird euch vielleicht überraschen, wir sollten auch kein Verlangen danach haben, zur Mittelschicht zu gehören. Nun, ich bin nicht gegen die Mittelschicht. Ich sehe in unserer sozialen Welt, dass viele Menschen wollen zu der oberen Schicht gehören, viel Geld und viel Macht haben. Und sie wollen die Mittelschicht verärmen, damit es die Machthaber gibt und die Unterdrückten. Und die Mittelschicht verschwindet nach und nach. Das könnt ihr sehen durch Teuerung zum Beispiel, Inflation. Aber in Römer 16, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu der Mittelschicht. Nein, haltet euch herunter zu den Niedrigen, nicht zu der Mittelschicht. Ich sage nicht, dass wir nicht bürgerlich sein dürften, nicht ein Haus haben dürften oder ein Auto oder einen Job oder Ersparnisse und so weiter, aber haltet euch herunter zu den Niedrigen. Das heißt, ich zähle mich zu der unteren Schicht. Ich identifiziere mich mit der untersten Schicht. Das hat der Herr Jesus auch in Johannes 13 gemacht. Er umgürtete sich mit einem Tuch und wusch den Jüngern die Füße. Ich entlasse mich nicht daraus, auch wenn ich die Möglichkeit habe. Alle anderen warteten darauf, dass irgendjemand die Stellung des Sklaven nimmt. Sie wollten zu der Mittelschicht gehören. Und Jesus hielt sich herunter zu den Niedrigen und wusch ihnen allen die Füße. Ich erlaube mir nicht anders zu denken von mir selbst, nicht mehr von mir selbst zu halten. Das heißt aber nicht, dass ich es den anderen verbieten muss. Das ist sowieso vergebens. Sie dürfen denken, was sie wollen. Und du kannst versuchen, wie du willst, es ihnen auszureden, aber wenn sie davon überzeugt sind, dass du was Besonderes bist, dann lass sie das doch denken, aber weise auf Jesus hin. Aber erlaube dir nicht so zu denken über dich selbst. Wenn es die anderen tun, dann ist das ihre Entscheidung. Und dann, ich glaube, das war's denn schon mit Vers 16. Jetzt kehren wir mit den Minuten, die uns verbleiben, zu dem eigentlichen Titel dieser Botschaft, Weint mit den Weinenden. Volkstrauertag, okay? Weinen, okay. Weinet mit den Weinenden. Weinen ist ein Zustand, der ohnehin vorhanden ist. Denn hier steht Weinende oder mit den Weinenden. Die gibt es, die Weinenden. Nun, woher kommen die Tränen? Und sag bitte nicht von den Drüsen. Frag mal Andreas, wenn er da ist, oder ihr wisst es dann schon. Nein, das meinte ich nicht, sondern Weinen ist auf die Sünde zurückzuführen. In 1. Mose 1 und 2, da hat es noch kein Leid, kein Trauer, kein Weh, keine Tränen gegeben. Erst in 1. Mose 3, als die Menschen gegen Gott gesündigt haben, da gab es Leid. Mit Weh werdet ihr Kinder auf die Welt bringen. Mit Weh, mit Trauer wirst du die Früchte des Landes bekommen. Also sowohl Eva als auch Adam haben dann Leid zum ersten Mal erlitten. Und wisst ihr was? Das war ein Verlust. Und als ich über Traurigkeit und Weinen und Tränen nachgedacht habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass Trauer eigentlich auf Verlust zurückzuführen ist. Tränen sind meistens auf Verlust zurückzuführen. Die Schwangerschaften, die Geburten, die sollten eigentlich ursprünglich nicht so ein Problem sein. Das ist aber verloren gegangen. Die Arbeit an und für sich war was Gutes, aber auch was Angenehmes. Und jetzt sollte man sein Brot verdienen im Schweiße seines Angesichts und im Schmerz der Dornen und Disteln. Etwas ist verloren gegangen. Die Unschuld der Welt und die Schmerzlosigkeit des Paradieses. Weinen ist auf die Sünde zurückzuführen. Römer 5, Vers 12 sagt, wie durch einen Menschen, nicht Eva, sondern Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod auf alle Menschen hindurchgedrungen, denn alle haben gesündigt. Daher kommt das Weinen. Weinen drückt starke Gefühle aus. Es kann Zorn sein, kann Liebe sein, kann aber und ist meistens Traurigkeit. Ja, aber nicht immer die richtige, sündlose Art von Traurigkeit. Ich denke an Esau. Esau weinte, aber er weinte nicht über seine Sünde. Er weinte darüber, dass er den Segen verlor. Er weinte darüber, dass er sein Erstgeburtsrecht eingebüßt hatte. Aber als er Raum zur Buße gesucht hat, fand er keine, obwohl er unter Tränen danach gesucht hat. Weinen drückt starke, aber nicht immer reine Gefühle aus. Weinen kann ein Dauerzustand sein. Ich sage das nicht oft, aber Gott sei Dank ist Weinen oft nicht der Dauerzustand. Meistens ist es von kurzer Dauer oder relativ kurzer Dauer. Ich habe in der vergangenen Woche, meine Frau hat mir schon von dieser Frau erzählt, aber ihr wisst, wie das ist bei uns Männern, zumindest bei mir. Man hat anderes im Kopf und man hat nicht genau hingehört. Ein paar Tage später erzähle ich von einer Frau und dann dämmert es mir ein, aha, ja, das war die Frau, von der sie mir erzählt hatte. Aber ich war erschüttert. Es ist eine Frau aus, ich will nicht das Land nennen, Aber sie wohnt in Briten, in Großbritannien. Und die Familie wollte einen weiteren Sohn haben. Hatten eigentlich schon zwei. Statistisch gesehen hatten sie schon zwei Drittel. Also das war 66%, als sie zur Welt gekommen ist. Aber nein, sie haben dieses Mädel weggesperrt. Und es durfte nur rauskommen, um zu putzen, zu kochen, später dann zur Schule zu gehen. Aber sonst, das war eine Sklavin im eigenen Haus. Kannte nie Freude, nie Fröhlichkeit, litt jahrelang. Und ich werde nicht beschreiben, wie sehr. Aber die Menschen, die Kommentare geschrieben haben, sagten, ich habe nie von so einem Leid gehört. Zum Ersten, das ist das Schlimmste, was ich je gelesen habe. Wisst ihr, ich werde schon das sagen. Durch verschiedene Umstände wurde das Mädel schwanger. Und die Familie wollte nicht, dass es das Kindlein auf die Welt trägt, hat das Mädchen zu einer Klinik genommen, wo dem Kind das Leben genommen wurde. Das Mädchen nach der OP saß da völlig verstört, traurig, eigentlich nicht wissend, was ihr geschehen ist oder ihm geschehen ist, dem Mädchen. Und eine Arbeiterin in dieser Klinik, die das Leben von kleinen Wesen nimmt, hat dem Mädchen Freundlichkeit erwiesen. Einfach ihr die Haare ein bisschen, nicht gestriegelt, aber gestreicht. Das Mädchen sagte, das war das erste Mal in ihrem Leben, wo sie sich erinnern konnte, so eine Freundlichkeit von einem anderen Menschen zu erfahren. Wisst ihr, was das? Das hat mich geschlagen. Wir würden sagen, oh, die Menschen, die so etwas tun, sind die Bösen, die sind und so weiter. Aber wisst ihr was? Selbst Menschen, die so etwas tun, sie denken, dass sie der Menschheit einen Gefallen tun. Auf jeden Fall erlebte dieses Mädchen zum ersten Mal in ihrem Leben ein bisschen Fröhlichkeit. Mit 16 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben. Brüder und Schwestern, das ist sehr, sehr traurig. Es gibt Menschen in dieser Welt, die jahrelang, vielleicht ihr ganzes Leben lang nur Traurigkeit erleben. Sie weinen, sie kennen, ihr Brot ist, das Weinen ist ihr Brot. Sie wissen nichts anderes. Und wir sollten das zur Kenntnis nehmen. Die Traurigkeit ist auf die Sünde zurückzuführen, drückt starke Gefühle aus, ist hoffentlich nicht der Dauerzustand. Aber nur weil ein Mensch nicht weint, bedeutet nicht, dass man glücklich ist. Wenn man lacht, kann man ein trauriges Herz haben. Manche haben anstatt Tränen Gelächter. Das ist ihr Ventil. Bitte passt auf, wenn ein Mensch viel lacht, könnte der Mensch doch traurig sein. Ich muss mich beeilen. Ich möchte zu dem Schluss kommen, und zwar, manchmal nehmen wir die Traurigkeit der anderen Menschen überhaupt nicht wahr. Haben wir dafür Augen? Wir haben gesungen, habe ich nur blinde Augen? Habe ich ein Herz aus Stein, so kalt und auch so hart, oder so hart und auch so kalt? Wir sollten Augen dafür haben, für die Not, für das Leid, für die Tränen der Menschen um uns herum. Und vielleicht sagst du, Ja, aber das fällt mir so schwer. Manchen fällt es schwer, sich mit den Fröhlichen zu freuen. Anderen fällt es schwer, mit den Weinenden zu weinen. Beide sind Befehle, und wenn wir diesen kein Gehorsam leisten, dann müssten wir eigentlich Buße tun. Und ich denke, man kann dafür beten. Jeremia sagte, ich wünschte, mein Haupt wäre Wasser, meine Augen Wasserquellen, damit ich für das Volk weinen kann. Und vielleicht musst du das machen, was ich auch gemacht habe, und bitten, Herr, manchmal fühle ich mich so gefühlslos und bitten, Herr, gib mir Tränen. Hilf mir, dass ich die Menschen liebe, wie du sie liebst, zu sehen, wie du sie siehst, ihnen helfen zu wollen und ihnen Mitgefühl zu spenden, wie es der Herr Jesus Christus tat. Er wurde öfter innerlich bewegt. Hier unten, in den Eingeweiden. Denn es heißt, er hatte Mitleid mit ihnen, ist es eigentlich, er war bewegt in seinen Eingeweiden. So hat man damals gesprochen. Sehen wir die Not und sind und haben zu wenig Mitleid? Sehen wir überhaupt die Not? Manchmal verliert man eine Beziehung. Manchmal verliert man die Hoffnung. Manchmal verliert man eine Arbeit. Manchmal, ja, verlieren. Der Herr Jesus Christus stand am Grab von Lazarus und weinte mit. Er weinte, weil die Menschen einen Missstand erlebten. Der Tod war nicht in dem guten Plan Gottes zu Beginn. Jesus weinte mit, obwohl er wusste, er würde Lazarus auferwecken. Aber das Grundproblem der Menschen hat sich dadurch nicht geändert. Jesus ritt, wir haben heute in Johannes gelesen, in Johannes 12, er ritt in Jerusalem hinein. Und als er auf diesem Lasttier geritten war oder hat, weinte er, sagt uns Lukas. Er weinte darüber, denn er wusste, in wenigen Jahren wird dieses Volk, wird diese Stadt vollends zerstört. Jesus weinte. Als er zum Kreuz ging, weinten die Frauen. Er sagte, weine nicht um mich, weinet um euch und um eure Kinder. Er wusste, es gibt Verluste. Nun, in Christus sind geborgen alle Reichtümer. Also in Christus bekommen wir alles wieder, was wert ist zu haben. Vielleicht werden wir irgendetwas verlieren. Es könnte sein, dass, wenn ich zu Hause ankomme, das Haus niedergebrannt ist. Es könnte vorkommen. Aber wisst ihr, wenn das, wofür wir leben, im Himmel aufbewahrt ist, trachtet zuerst nach Gottes Reich, ja, dann können wir das eigentlich nicht verlieren. Und nehmen Sie das Haus und Weib und Kind, sagte Luther in seiner Hymne, lass fahren dahin. Okay, Entschuldigung, ich will nicht sagen, dass meine Kinder und meine Frau mir nicht wichtig wären, aber sie haben keinen Gewinn. Alles, was ich habe, wird entweder verloren sein oder wird aufgespeichert im Himmel. Lebt für das, was von Dauer ist. Ja gut, vielleicht weinen wir ein Tränchen hier oder dort. Aber im Großen und Ganzen können wir uns freuen. Unsere Namen sind im Himmel eingeschrieben. Unsere Reichtümer sind dort, nicht hier auf Erden. Also möge Gott uns helfen, mit den Weinenden zu weinen, ja, und uns zu freuen mit den Fröhlichen. gleichgesinnt gegeneinander. Herr, wir bitten, dass du uns hilfst, dir Folge zu leisten. Im Namen Jesu. Amen.